Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zur Podcast-Folge 420 an diesem Freitagnachmittag, den 4. April. Die Welt, muss man sagen, ist in Aufruhr, seit US-Präsident Donald Trump Mitte der Woche Rekordstrafzölle verhängt hat. Ein zollpolitischer Rundumschlag, die USA gegen den Rest der Welt, mindestens 10% Zoll für alle Importe in die USA, aber für viele Länder auch deutlich höher. Trump, muss man sagen, sprach am Mittwoch vom Tag der Befreiung, der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz von einem Anschlag auf die globale Handelsordnung. Die Welt, muss man sagen, steht also am Rande eines Handelskrieges. China hat bereits reagiert und an diesem Freitagmittag jetzt ebenfalls schon Zusatzzölle für US-Produkte von 34% verhängt. Es gibt also jede Menge zu besprechen im Politik-Podcast. Das wollen wir heute tun. Und per Zuschaltung aus Köln sind dieses Mal dabei
Sandra Pfister, ich moderiere die Wirtschaftssendungen und den Podcast Crashkurs Wirtschaft trifft Geschichte.
Und in Köln ebenfalls neben der Sandra im Studio Jasper Barenberg, im Moment Moderator im Zeitfunk hier in Köln. Ich hoste auch unseren Podcast Der Tag regelmäßig und ab August werde ich dann zusammen mit meiner Kollegin Anne Reit nach Washington wechseln und dann die Nachfolge von Doris Simon als Korrespondent, halber Korrespondent, zusammen mit meiner Kollegin dann, die auch Korrespondentin wird, antreten.
Und aus Brüssel ist Klaus Remme dabei. Ich bin Korrespondent hier in unserem Studio, beschäftige mich viel mit Außen- und Sicherheitspolitik. Aber ich merke, gerade in den letzten Minuten, als das Treffen der NATO-Außenminister zu Ende gegangen ist, trennen lässt sich das alles nur schwerlich. Marco Rubio, der Außenminister, der eigentlich hier war, um Militärisches zu besprechen, wurde gestern, aber auch heute zu der Zolloffensive von Trump gefragt. Insofern haben sich die Themen hier vermischt.
Ja, und mein Name ist Jörg Münchenberg. Ich bin hier im Hauptstadtstudio zuständig für Finanzen und Wirtschaft im Großen. Aber man muss auch sagen, das, was Donald Trump da im Rosengarten am Mittwoch verkündet hat, das schlägt natürlich auch Wellen bis in die Koalitionsverhandlungen, die auch heute wieder laufen. Also auch da wird man wahrscheinlich Auswirkungen zu spüren sehen. Das werden wir sicherlich auch nochmal besprechen. Aber steigen wir doch direkt ein. Rosengarten am Mittwoch. Jasper, das war ja eine schöne Inszenierung, die Donald Trump da abgeliefert hat, inklusive Schautafel. Vielleicht gucken wir erst einmal, was plant der US-Präsident oder was hat er festgelegt? So.
Ja, vielleicht bevor ich dazu komme, wir ein paar Zahlen hantieren. Mir ist es doch nochmal wichtig zu sagen, was eigentlich die Erzählung ist, die Donald Trump da verkauft. Und der Hintergrund ein bisschen erst lange Zeit schon geradezu besessen von dieser Idee, dass alle, insbesondere auch Amerikas Handelspartner und Freunde, die USA ausnehmen, über den Tisch ziehen, abzocken. Und dass sie jetzt dafür zahlen sollen. Und dafür wurde dieser große Aufschlag gemacht im Rosengarten im Weißen Haus. Er will Milliarden und Milliarden Dollar von verschiedenen Ländern, von im Grunde den meisten Ländern der Welt einsammeln, die sich, wie er es immer sagt, bereichert haben an den USA. Er will diese ausländischen Unternehmen zwingen, zurück in die USA zu kommen, um dort zu produzieren und damit wieder eine substanzielle amerikanische Industrie aufzubauen, die in seinen Augen verloren gegangen ist. Und damit will er dann Schulden zurückzahlen, Steuern senken und alles Mögliche machen. Also das ist gewissermaßen die Grundidee. Und du hast es schon erwähnt, 10% im Grunde obendrauf an Importzöllen für alle Länder und dann gestaffelt nach einer, werden wir auch drüber sprechen, etwas obskur wirkenden Rechnung, sollen dann einzelne Staaten noch mehr obendrauf zahlen, ganz an der Spitze China. Und dann die Europäische Union dann etwas dahinter mit 20%, die eben oben drauf kommt. Und man muss ja wissen, das kommt hinzu zu etwa den 25% Zöllen auf Autos und Autoteile, die jetzt schon in Kraft sind.
Der Präsident ist ja mit so einer großen Tafel da auch aufgetreten. Da hat man das sehr schön gesehen. Die einzelnen Zahlen waren da sehr schön aufgelistet. Naja, und dann haben sich, Jasper, du hast es ja gerade schon angesprochen, viele ja gefragt, wie kommt er eigentlich auf diese Zahlen? Also die Europäische Union soll zum Beispiel 20% Zölle bezahlen. Also wie kam oder kommt diese Rechnung zustande? Vielleicht kann das mal jemand erklären.
Wenn es jemand erklären könnte, wäre es gut, denn ich glaube, auch die Experten verstehen es nicht. Also es scheint zwischen Pi mal Daumen und purem erratischem Ausrechnen scheint sich irgendwo eine Formel rauskristallisiert zu haben, die, ich musste mir das nochmal angucken, so aussieht. Die Er hat wohl geguckt, was das Außenhandelsdefizit mit den USA ist, eines Landes. Das hat er dann geteilt durch die Menge, die die USA aus diesem Land importiert. Und davon wiederum hat Trump dann gnädigerweise die Hälfte genommen und hat gesagt, ach so, ich behandle euch jetzt mal ein bisschen gnädiger. Also nehmen wir, wenn ihr, was für die EU gilt, quasi 40% Zölle bezahlen müsstet, ich hau euch jetzt nur 20 drauf. Das ist schon mal falsch. Also die Zahlen sind nicht nachvollziehbar, weil zum Beispiel die EU durchschnittlich nur 5% Zölle erhebt, bei Autos 10, aber so im Schnitt 5%. Er sagt aber, das sind fast 40%, die erheben. Es gibt auch die These bei dieser Formel, die er da angelegt haben soll, dass die von einem KI-Sprachmodell generiert worden sei. Also das ist für Ökonomen nicht nachvollziehbar. Was er gemacht hat wohl, ist, dass er alle möglichen oder dass seine Leute alle möglichen Subventionen, Verwaltungsvorschriften, andere Handelshemmnisse da reingerechnet haben, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer ist dann kein Zoll. Die wird auf alle Waren erhoben, egal ob die aus dem In- und Ausland kommen. Also das ist irgendwie erratisch. Also versteht jemand von euch die Formel? Oder?
Also nicht so wirklich.
Naja, also was die EU angeht, muss ich sagen, ergibt sich diese Differenz, die ja irgendwie erklärt werden muss, zwischen diesem niedrigen einstelligen Wert der durchschnittlichen Zollhöhe, wenn es um US-Güter geht, und den 39%, die auf Trumps Pappkarte standen, relativ einfach durch ein kleines Wort, das man auf dem Fernsehschirm so knapp erkennen konnte, ich zumindest, nämlich, dass es eben nicht nur um Zölle ging, sondern darunter stand auch Trade Barriers. Das heißt, also Trump, und das ist dann natürlich ein ganz weites Feld, ein großes Spektrum, rechnet das, was er unter Handelshemmnissen versteht, hinzu. Ja, das kann die Mehrwertsteuer sein, wo er auf ein grundsätzlich anderes Verständnis trifft als hier in Brüssel tatsächlich vorgestellt wird. Aber es können auch, ich würde mal sagen, Regelungen, also gesetzliche Regeln, Umweltschutzbestimmungen, die aus seiner Sicht zu einem unfairen Nachteil für die Amerikaner führen. Das alles kann sein. Und insofern kann ich sagen, ist es durchaus möglich, dass, wenn die sich hinsetzen und das alles zusammenrechnen, sie auf einen Wert von 39% kommen und dann gnädigerweise diesen halbieren, dann sind wir ungefähr bei den 20. Das scheint mir jetzt noch halbwegs ableitbar. Man muss dem ja nicht zustimmen. Aber was die EU angeht, habe ich es mir so zurechtgelegt.
Aber das Interessante ist ja tatsächlich, Klaus, weil du hast die Mehrwertsteuer ja schon angesprochen. Das ist natürlich eine Größe, wo sich ja viele Ökonomen auch extrem schwer tun damit, weil das ist ja jetzt keine Benachteiligung von amerikanischen Produkten. Mehrwertsteuer müssen ja alle bezahlen, die zum Beispiel in die EU oder auch zwischen der EU importieren, exportieren. Also auch da gelten sozusagen diese 19% oder je nachdem, wie groß dann die Mehrwertsteuer ist. Also allein das zeigt ja schon ein bisschen, finde ich, dieses Beispiel, ja, wie schwierig es trotzdem ist, sozusagen seriös solche Zahlen herzuleiten. Oder dann stellt sich ja in einem zweiten Gedankengang ja auch die Frage, es geht ja faktisch um viel mehr als jetzt nur um eine vermeintliche Handelsbenachteiligung. Also Trump greift ja sozusagen auch direkt dann Steuergesetzgebung in Ländern an, die ihm vermeintlich nicht passt.
Und man muss vielleicht, und
bitte, Jasper.
Ich wollte nur daran erinnern, dass ich schon vor Wochen gelesen habe, wie groß die Teams sind, die im Weißen Haus und den zuständigen Ministerien da dran gesetzt wurden, um wirklich für jedes Land einzeln zu prüfen, wie genau die Handelshemmnisse zustande kommen, wie die sich alle addieren zu diesen unfairen Handelspraktiken, die Trump dann beklagen kann. Und ein bisschen fällt mir jetzt heute diese Differenz, diese Kluft auf zwischen der Ansage im Weißen Haus, wir werden das wirklich ganz genau uns alles angucken, wir werden da fein austarierte und sehr komplexe Berechnungen anstellen, und eben dem, was jetzt überall kursiert, also dieser Vorstellung, man hat da einfach irgendwie das eine durch das andere geteilt und das dann gnädigerweise nochmal durch zwei, und dann kommt man Pi mal Daumen eben auf Werte. Also die einen sagen, das ist alles völlig aus der Luft gegriffen, während die Ansage ja in der Administration immer war, nein, wir setzen uns dahin, damit wir es auch ganz genau und für alle nachvollziehbar präsentieren können. Da scheint mir doch noch eine gewisse Kluft zu bestehen.
Und es ist eben auch so, also, zum Beispiel, das ist ja auch komplett willkürlich, entschuldige Klaus, zum Beispiel Russland fehlt auf der Liste, die Ukraine ist drauf. Es kommen immer noch mehr Waren aus Russland nach Amerika als aus der Ukraine. Ist jetzt nochmal ein Spezialfass, was man hier aufmachen könnte, aber das zeigt schon so ein bisschen, da ist mit Sicherheit auch ein politischer Impetus dahinter.
Absolut ist das so. Man könnte die Inseln hinzuzählen, wo Pinguine leben und sonst niemand, die mit Zoll belegt wurden. Also hier wird ein politisches Projekt umgesetzt. Ich glaube, da Da sind wir uns einig, aber das ist natürlich deshalb nicht weniger schädlich. Alleine wenn wir uns den Umfang, wenn ich jetzt mal die EU-Ausfuhren anschaue, dann sind 70% aller EU-Ausfuhren betroffen. Und es geht um Werte. Und da wurde es eigentlich in den letzten Wochen von Stufe zu Stufe immer schlimmer. Als es um die Stahlzölle ging, da reden wir über einen EU-Wert von 26 Milliarden Euro. Als es um die Autos ging, um 66 Milliarden. Aber in den reziproken Zöllen, die jetzt kamen, da reden wir dann über einen Wert von 270 Milliarden Euro. Und deswegen, glaube ich, ist es auch kein Wunder, dass wir hier in Brüssel noch wenig von konkreten Gegenmaßnahmen hören. Es geht um eine so umfangreiche Umstellung, die andererseits aber nicht ignoriert werden kann, sondern eine Antwort erzwingt, dass man sich sehr genau anschauen muss, wie antwortet man, wen trifft man und wem schadet man innerhalb der Europäischen Union?
Und wenn du, Klaus, die Zahlen dann nochmal aufblätterst, was jetzt die Europäische Union angeht, dann glaube ich, können wir in dieser Runde ja auch ziemlich am Anfang, glaube ich, sagen, dass es viel drastischer noch ausgefallen ist, was Donald Trump da angekündigt hat, als hinter den Kulissen, bei den Beobachtern, in den Parteien möglicherweise aufkommen, kommen wir vielleicht noch drauf, erwartet wurde, dass es also noch disruptiver ist, noch umfangreicher, noch allgemeiner. Und ich habe jetzt eine Zahl gerade im Kopf, die mir gestern, meine ich, über den Weg gelaufen ist, dass, was die USA angeht, jetzt insgesamt 11% der amerikanischen Wirtschaftsleistung betroffen sind von diesen Zahlen.
Weil du mich direkt angesprochen hast, Jasper. Ich würde nicht ganz zustimmen. Ich glaube, dass die Spitzen hier in Brüssel nicht überrascht waren. Ich glaube nicht, dass die an dem Abend gesagt haben, wow, das ist ja noch viel schlimmer, als wir gedacht haben. Denn in der vergangenen Woche, da ist Handelskommissar Šefčovič und der Kabinettschef von von der Leyen, Björn Seibert. Die beiden sind nach Washington gereist und haben stundenlang unter anderem mit dem Handelsbeauftragten Lutnick geredet. Ich glaube, den Europäern ist ziemlich klar gemacht worden, was auf sie zukommt. Sie haben die Botschaft verstanden, dass der Zweck ihrer Reise leider Gottes nicht zum Ziele führen wird, nämlich Verhandlungen vor dem Auftritt von Trump sinnlos sein würden. Man war schlicht nicht bereit, darüber zu reden. Stichwort politisches Projekt. Trump brauchte dieses Signal, das aber danach, und auch das ist eigentlich jetzt inzwischen schon belegt durch das Verhalten von Trump am Tag danach, dass danach schnell der Verhandlungstisch aufgestellt wird und man über eine mögliche Reduzierung der Sätze reden kann.
Jetzt haben wir über die Zahlen schon gesprochen, dass das eben sehr schwierig ist oder zumindest umstritten ist, wie jetzt die Herleitung kommt für diese Zölle, die Trump erheben wird oder die schon erhoben werden. Die Frage ist ja, Jasper, du hast ja vorhin schon mal gesagt, was beschrieben, was sein Impuls ist, aber er hat ja auch nochmal in diesem Mittwoch ja immer wieder von der Abzocke gesprochen, dass Amerika von den anderen Ländern über den Tisch gezogen wird. Es gibt ja auch, Amerika hat ein großes Handelsdefizit mit China zum Beispiel, auch mit Vietnam, auch mit Deutschland muss man sagen, wir exportieren ja deutlich mehr Waren in die USA, als wir von dort beziehen. Also die Frage ist ja schon, ist an dieser Feststellung nicht schon was dran, dass es eben ein enormes Handelsdefizit gibt zu Lasten der USA? Die Frage ist, ist das aber ein Nachteil oder kann man das trotzdem erklären? Ist es vielleicht sogar ein Ausdruck von Stärke, weil zum Beispiel die Amerikaner so viel konsumieren und ja eben auch eine unglaublich, also sind die größte Volkswirtschaft der Welt und auch sicherlich die leistungsstärkste.
Fragst du mich? Ja, wahrscheinlich.
Wenn du willst.
Ja, ich fand es gerade interessant, weil vor einer Minute, als ihr gerade geredet habt, kam hier über den Ticker, dass 288.000 neue Jobs in den USA geschaffen wurden. Neueste Meldung, also dass es eigentlich noch viel besser läuft. Damit übertrifft die US-Wirtschaft alle Erwartungen. Die US-Wirtschaft läuft eigentlich Bombe. Das heißt, die hat eigentlich, der Jasper kann das wahrscheinlich noch besser erklären, die hat eigentlich kein Problem. Die haben nahezu Vollbeschäftigung. Die sind die Wirtschaft, die sich nach Covid am allerbesten erholt hat. Es gibt dieses Leistungsbilanzdefizit. Es gibt es bei Waren. Es gibt es aber mit Blick auf die USA überhaupt nicht bei Dienstleistungen. Die USA exportieren viel mehr Dienstleistungen. Damit meine ich den ganzen Tech-Kram. Damit meine ich alles, was wir auf dem Handy haben. WhatsApp, all das, das exportieren die. Natürlich auch viele Finanzdienstleistungen. All das sind große, sagen wir mal, nicht Industrien im Sinne von, da machen sich Menschen die Hände schmutzig, aber das sind Industrien, mit denen die wahnsinnig viel Geld verdienen. Also das ist das eine. Und das andere ist natürlich genau das, was du schon angedeutet hast, dass es diese Arbeitsteilung in der Welt gibt, dass die einen was besser bauen, machen, konzipieren können als andere, das hat den USA selber extrem gedient. Die importieren halt sehr viel mehr Güter, weil sowohl der Staat als auch Menschen bereit sind, mehr zu konsumieren, weil die US-Wirtschaft stark läuft. Die haben hohe Gehälter, deren Gehälter sind sehr viel stärker gewachsen als die Gehälter in der EU zum Beispiel. Und sie kaufen viel ein, weil die US-Regierung sich stark verschuldet seit Jahren. Also es ist ein Zeichen des Booms, dass die einen Importüberschuss haben. Insofern ist es ein bisschen verqueres Konzept. Er hatte ein Konzept wie aus den 60er und 70er Jahren, Industrie zurückholen und damit Arbeitsplätze schaffen. Da sagen Ökonomen, das bringt überhaupt nicht viel. Die haben nahezu Vollbeschäftigung.
Ja. Aber diese Sicht geht ja auch nur auf, wenn wir uns auf Produkte allein konzentrieren.
Genau.
Nicht wahr? Der Handel zwischen den USA und der Europäischen Union läuft ja insgesamt relativ rund, wenn wir jetzt mal nicht auf den einzelnen Euro und den einzelnen Dollar schauen, solange wir Dienstleistungen hinzufügen. Und dann kommen wir zu einem ganz anderen Bild. Da gibt es einen Vorteil für die Amerikaner, nicht für die Europäer. Aber Trump, Stichwort politisches Projekt, ist absolut in der Lage, diesen Aspekt völlig auszublenden und sagt, nein, ich rede hier nur über Produkte, hier haben wir eine Schieflage, und kommt dann in ein Lamento, das ich als Sicherheitskorrespondent zu Genüge kenne, wenn es um die NATO geht und die Beistandsverpflichtungen und die Kosten, die für die Verteidigung ausgegeben werden. Auch da ist es die gleiche Litanei. Beim Thema Verteidigung mit etwas mehr Berechtigung, denn da haben die Europäer viel zu wenig investiert. Beim Handel, würde ich sagen, ist das Bild bei langem nicht so eindeutig.
Und wenn ich vielleicht noch ergänzen kann, das ist ja sozusagen eine Grundkonstante in der ganzen Debatte. Donald Trump behauptet, und auch da ist er quasi besessen von der Vorstellung, dass jedes Handelsdefizit eigentlich Schwäche bedeutet, dass jedes Handelsdefizit bedeuten muss, dass andere die Vereinigten Staaten übervorteilen. Nun lese ich eine Kolumne und einen Artikel nach dem nächsten von Leuten, die das viel besser einschätzen können als ich, die mir sagen, das ist ökonomisch barer Unsinn. Die Vereinigten Staaten haben profitiert davon, dass sie ein Handelsdefizit haben, in vielerlei Weise, unter anderem dadurch, dass das Milliarden und Milliarden an Investitionen in die Vereinigten Staaten gespült hat, die wiederum neue Jobs schaffen und so weiter. Sandra hat gerade die neuesten Zahlen erwähnt. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, ich weiß nicht, ob das einschränkend gesagt sein muss oder ob es ergänzend gesagt sein muss. Es gibt schon, weil du gefragt hast, hat Donald Trump recht? Ich glaube, was die ökonomische Theorie angeht, möglicherweise nicht. Wäre jetzt meiner Einschätzung nach dem, was ich so lese. In einem anderen Punkt aber schon. Denn es gibt in den Vereinigten Staaten schon, ich will nicht sagen einen Konsens, aber viele, die sehen, dass die Vereinigten Staaten in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen hohen Preis gezahlt haben für die ökonomische Entwicklung im Welthandel und dass so etwas wie Deindustrialisierung dort tatsächlich in für uns unvorstellbarem Maße stattgefunden hat. Wer einmal nur irgendwo in West Virginia unterwegs war, dort, wo früher die großen Kohleabräumgebiete gestanden haben, und sieht, in welcher desolaten Lage dort ganze Landstriche sind, wie dort die Armut Einzug gehalten hat. Das gilt für andere Industriezweige auch. Das ist eben in Amerika anders mit diesem gigantisch großen Land und den verschiedenen Regionen, wo der Abzug einer großen Industrie häufig für Jahrzehnte irgendwie nur Schäden und Verzweiflung hinterlässt. Und dieser Wunsch, dass das von der Politik nicht gesehen wurde, ist ja geradezu eine Erklärung dafür, wieso jemand wie Donald Trump politisch aufsteigen und machtvoll werden konnte. Und das darf man vielleicht bei all dem nicht vergessen. Es gibt schon ein Riesenproblem und die Frage, wie man darauf antworten kann.
Also wir haben ja auch den Rust Belt im Westen der USA, weil du, Sandra, natürlich in der reinen Theorie ist, die Arbeitsteilung hat natürlich enorme Wohlstandsgewinne weltweit hervorgebracht. Das ist ja auch weitgehend umstrittig, aber dieses Phänomen, was Jasper gerade beschrieben hat, das ist ja eben tatsächlich Realität in den USA. Man kann natürlich darüber streiten, ob man durch so eine brachiale Zollpolitik tatsächlich erreichen kann, dass zum Beispiel auch wieder mehr Konzerne, auch deutsche Konzerne, jetzt in den USA investieren, da Arbeitsplätze schaffen. Aber interessant war ja auch schon an diesem Mittwoch, wo ja eben auch Arbeitervertreter da waren, und der wird ja auch teilweise von den Gewerkschaften, bekommt er ja erstaunlicherweise doch auch Unterstützung. Die sagen, dieser Kurs, den er da fährt, der ist richtig und wird auch in einem Jahr zu mehr Wohlstand, zu mehr Jobs führen. Und wie gesagt, also die Arbeitsteilung, natürlich, die Wohlstandsgewinne sind da unter dem Strich, aber führen ja auch, wir haben ja ähnliche Diskussionen auch in Deutschland mittlerweile, von wegen Stichwort Deindustrialisierung, das Unternehmen abwandern. Das ist ja schon ein Punkt, den muss sich ja Politik auch stellen.
Also ich lasse es erstmal gerade ganz nebenher einfließen. Wir haben dazu wirklich genau dazu zur Deindustrialisierung gerade diese Podcast-Folge gemacht beim Crashkurs, wo wir wirklich in die USA gucken und gucken, was haben die damals falsch gemacht, was haben wir besser gemacht hier in Deutschland, wenn bei uns Industrie gestorben ist. Aber zum Thema zurück, ich finde, das ist wirklich, was der Jasper gesagt hat, es ist ein realer Schmerz, dass die chinesische Konkurrenz, vor allem die Chinesen waren es damals, asiatische Konkurrenz, damals da die Stahl- und Autoindustrie platt gemacht hat. Und zwar auf brutalste Weise, ohne Subventionen, und dann sind wirklich ganze Landstriche verarmt. Also den Gedanken, ich bin der Kämpfer der Entrechteten und Gebeutelten, die unter der Globalisierung leiden, der ist komplett nachvollziehbar. Und daher glaube ich auch der Impuls der Gewerkschaften jetzt zu sagen, ja, der tut was für unsere Leute. Denn was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, dass die Kluft zwischen College-Absolventen und Hochschulabsolventen in den USA riesig ist. Das sind die Abgehängten, die einfach diese White-Collar-Jobs nicht kriegen. Da sagen aber Ökonomen heute, wenn er glaubt, dass er diese Arbeiterjobs, die einfachen Arbeiterjobs zurückkriegt. So funktioniert Industrie heute nicht mehr. Es sind nicht die College-Absolventen, die da Jobs kriegen. Das sind hochautomatisierte Jobs am Band inzwischen. Da arbeiten nicht mehr viele Leute. Und wenn sie arbeiten, dann sind es Programmierer, dann sind es IT-Leute, dann sind es irgendwie Techies sind es im Grunde genommen. Das heißt, diese Hoffnung ist in weiten Teilen vergebens. Da braucht man qualifizierte Leute, wenn man überhaupt welche findet, denn die haben ja nahezu Vollbeschäftigung.
Ich hab eine Frage, die geht so ein bisschen weg von Re- oder Deindustrialisierung. Und zwar habe ich mich heute Morgen gefragt, und das ist vielleicht eine Frage, die geht an dich, Jörg, oder auch an Sandra. Ich verstehe nicht viel davon. Müssen wir das Feld weiten, weg von Handelsströmen, wenn es um die Auswirkungen geht, hin zu Währungsschwankungen, zur Frage, hat das Ganze, wenn es wirklich tief greift, Auswirkungen auf die Position des Dollars? Nicht so sehr jetzt, was die einzelnen Werte angeht, aber auf die Position des Dollars als Leitwährung seit vielen, vielen Jahrzehnten.
Ja, das ist tatsächlich die Befürchtung. Noch zeigt sich das ja nur rudimentär, denn der Dollar ist geschwächt und viele, viele Notenbanken, man sieht es gerade, kaufen Gold ohne Ende. Also eigentlich war der Dollar die sichere Leitwährung, der Standard, die Standardwährung, in die man sich quasi geflüchtet hat in unsicheren Zeiten. Wenn der Dollar jetzt abwerten muss, weil die Politik erratisch ist, weil man nicht mehr weiß, ob man sich auf US-Institutionen verlassen kann, weil man nicht weiß, ob nach verlässlichen, nachvollziehbaren Kriterien zum Beispiel solche Zölle ausgehandelt werden, nicht ausgehandelt, sondern oktroyiert werden, wenn man nicht mehr weiß, ob sich ein Staat an WTO-Vereinbarungen hält, der USA heißt, dann wird der Dollar untergraben. Und wenn diese Leitwährung untergraben wird, dann ist klar, dass andere Währungen stärker werden können. Also das sind total tektonische Verschiebungen, die wirklich sehr gefährlich sind, weil Währungen von Vertrauen leben.
Natürlich, um das nur zu ergänzen, ein Dollar, der abwertet, ist natürlich erstmal wieder ein Exportvorteil für Amerika, in dem Fall für die amerikanische Industrie. Umgekehrt macht es natürlich auch wieder Importe teurer. Also insofern ein sehr komplexer Vorgang, aber ich glaube, ein abgewerteter Dollar wäre jetzt nicht unbedingt auch ein Problem für Donald Trump, sondern er würde es eher im Gegensatz sehen, so dass er sagt, das stärkt natürlich ein Stück weit auch unsere Exporte in die Welt. Ich würde ganz gerne vielleicht an der Stelle trotzdem auch mal so ein bisschen weitergehen, weil wir da auch schon bei den Auswirkungen jetzt, die haben wir schon so ein bisschen gestreift jetzt. Klaus, hat man eigentlich mal durchgerechnet, wenn das denn alles so kommt, wie es jetzt auf dem Zettel steht, wenn die Zölle 20% betragen, Autozölle gelten ja seit gestern Nacht 25%, hat man da schon mal so ein bisschen durchgerechnet, wie groß letztlich die Wohlstandsverluste, die Exportverluste sein könnten? Kann man das überhaupt schon greifen oder ist man da immer noch ein bisschen sozusagen am Rechnen?
Ich würde sagen Letzteres. Und ich weiß auch nicht, ob man sich bei dieser Rechnung lange aufhält. Ich glaube, die Sichtweise in Brüssel ist hier eine andere. Man bereitet sich darauf vor, jetzt in Verhandlungen zu gehen. Und das ist eine Lehre, die hier in Brüssel gezogen wird aus der ersten Trump-Präsidentschaft. Es scheint klar zu sein, dass sich hier ein Bild durchgesetzt hat, dass die sagen, wir verstehen, was da abläuft. Wir halten das natürlich nicht für richtig, aber der Mechanismus, der jetzt hier praktisch über die Bühne geht, im wahrsten Sinne des Wortes, der ist beabsichtigt. Das heißt, eine Offensive von Washington, die der Zwang der Europäer in diesem Fall, aber es trifft eben nicht nur die Europäer, es trifft auch andere Akteure, die sich die gleichen Gedanken machen, Gegeninstrumente zumindest auf den Tisch zu legen, um zu zeigen, pass auf, wir sind nicht ohne Gegenwehr, wir sind nicht ohne Möglichkeiten, das kann passieren, wenn ihr es ernst meint und dabei bleibt. Und dass das die Grundvoraussetzung ist, um den Schaden zu minimieren, die Zollsätze zu reduzieren und diese Machtprobe nicht zum Äußersten zu treiben. Und da sind die Europäer, glaube ich, verglichen mit vielen, vielen anderen Akteuren in der Welt, solange sie zusammenhalten, sage ich, reden wir vielleicht gleich noch drüber, in einer nicht ganz schlechten Position. Trump spricht gerne vom größten Verbrauchermarkt als den Vereinigten Staaten. Da halten die Europäer dagegen und sagen, nein, nein, das sind wir und wir sind bereit, uns mit allem, was wir haben, zu wehren und unsere Interessen zu wahren.
Und ich würde mal, Klaus, ein kleines Fragezeichen daran machen, was die Bereitschaft im Weißen Haus geht, tatsächlich jetzt in Verhandlungen zu gehen. Du hast das vorhin schon angedeutet. Die Einschätzung in Brüssel ist quasi schon am Tag zwei. Der Verhandlungstisch ist quasi schon wieder aufgestellt und da kann man dann was erreichen. Ich wäre da gar nicht so optimistisch, wenn ich mir angucke, wie die ersten Stimmen auch aus seiner Umgebung waren. Das Erste, was Howard Lutnick gesagt hat, der Handelsminister, ist gegenüber CNN, es gibt keine Chance, dass Donald Trump wieder zurückgehen wird, dass er hinter das wieder zurückfallen wird, was er angekündigt hat. He's not going to back off. Und es verweist ja im Grunde auf diesen Dissens oder auf den Konflikt, den es auch in der Administration zu geben scheint. Die einen hoffen, dass Trump wieder ein gutes Stück weit droht und ankündigt und dann bereit ist zu Verhandlungen und auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Die anderen befürchten geradezu, dass das, was wir jetzt erleben, mindestens die 10% Importzölle auf Dauer angelegt werden. Denn Donald Trump verspricht ja verschiedene Dinge. Unter anderem verspricht er ja auch unfassbare Einnahmen für die amerikanischen Staatskassen, um das Defizit abzubauen, um Steuererleichterungen zu finanzieren. Ich habe das am Anfang erwähnt. Und dem würde ja widersprechen, dass diese krassen, harten, schmerzhaften Zölle, dass man die jetzt durch Verhandlungen wieder in weiten Teilen oder möglicherweise sogar ganz zurückschrauben könnte. Ich bin mir da nicht so sicher. Da kommen, sagen wir mal, unterschiedliche Signale im Moment aus Washington, scheint mir.
Ja, ich glaube, das, was du sagst, stimmt für gewisse Bereiche, die den Amerikanern wichtig sind. Stichwort Reindustrialisierung. Es ist möglicherweise so, dass der Spielraum in anderen Bereichen größer ist. Und insofern muss man da, glaube ich, unterscheiden.
Wobei ich mich ja gefragt habe, auch bei dieser Inszenierung an dem Mittwoch da in dem Rosengarten, mein Gedanke war, als ich das gesehen habe, ich habe es mir dann abends im Fernsehen angeschaut, also wenn du so ein Schauspiel aufführst, da kannst du doch dann nicht nach zwei Wochen sagen, April, wir haben jetzt einen guten Deal herausgehandelt, vermeintlich, und die Frage ist ja auch überhaupt, ob das so kommt. Das war alles jetzt sozusagen für Schaufenster. Jetzt hat sich alles in meinem Sinne gedreht. Also kann er das auch so nach außen verkaufen, wenn er so aufgetreten ist, wie er das an diesem Mittwoch gemacht hat? Also das schien mir eigentlich schon ja auch ein starkes Signal, dass da ein unbedingter Wille ist, das jetzt auch durchzusetzen. Aber Sandra, du wolltest was sagen.
Nein, eigentlich wollte ich auch unter Ökonomen, ich beobachte das unter den Volkswirten, da gibt es so eine Verschiebung in Richtung von dem, was Jasper gerade gesagt hat und auch was Klaus auch ein bisschen bekräftigt hat, die am Anfang gesagt haben, dass der Dealmaker, der will Deals machen. Jetzt lese ich viel mehr, Moment, vielleicht überschätzen wir diesmal die Möglichkeit, Trump umzustimmen, denn diesmal hat er ja einen Plan und dieser Plan ist nicht nur Reindustrialisierung, sondern dieser Plan ist auch einfach Geld über Zölle einnehmen, die er verteilen kann. Das ist das, was du gesagt hast, Jasper. Und wovon dann Unternehmen profitieren würden, aber natürlich auch die breite Schicht der Bevölkerung. Also das ist schon, insofern muss man, glaube ich, gucken, ob man da nicht irgendwie so eine Hard Wall dann irgendwann trifft. Aber wenn ich dich, Klaus, richtig verstanden habe, das ist nämlich die nächste Frage. Die strategisch scheint es mir enorm klug zu sein, was die EU macht, nämlich überhaupt erstmal gar nicht auf den Putz zu hauen, sondern ganz, ganz leise und behutsam vorzugehen und sich auch nicht spalten zu lassen. Was er auch aber interessanterweise auch nicht versucht hat. Der hat ja nicht Orban weniger Zölle gegeben als dem Rest der EU.
Nein, nicht spalten zu lassen, aber man muss natürlich jetzt aufpassen, ob nicht die einen oder anderen versuchen, hier bilaterale Deals herauszuhandeln. Da wäre möglicherweise Italien ein Kandidat, aufgrund der besonders guten Beziehungen zwischen Frau Meloni und Herr Trump. Also das, da würde so ein Spaltpilz ansetzen. Ich erkläre mir die Ruhe in Brüssel vor allem durch eine Vorbereitungszeit. Wir wissen und reden seit langem von dieser 99 Seiten langen Liste von Produkten, die da möglicherweise Gegenstand von Gegenmaßnahmen sein können. Aber ich hatte es am Anfang schon mal erwähnt. Einerseits will man natürlich in jedem Fall in den USA mehr Schaden anrichten als in der EU. Machen wir uns nichts vor. Diese Gegenmaßnahmen, die werden irgendjemanden in der EU treffen. Sie werden ihm schaden. Und da ist die Freude dann nicht groß. Das kann nicht einfach, sagen wir mal, per Rasenmäher über die ganze EU verteilt werden, sondern da wird sich schnell der ein oder andere sagen, muss ich hier jetzt die Suppe auslöffeln? Das ist nicht fair. Andererseits schaut man sich die Warengruppen an. Jasper, natürlich weißt du, dass es in bestimmte Regionen in die USA geht, dass man versucht, im Kongress eine Stimmung zu erzeugen, Senatoren und Abgeordnete auf die Palme zu bringen durch Strafmaßnahmen in ganz bestimmten Regionen mit Warengruppen. Da haben die Europäer ihre Erfahrungen gemacht und das alles muss abgestimmt werden. Die Botschafter treffen sich. Übers Wochenende wird da sicher viel geknobelt. Am Montag treffen sich die Handelsminister. Dann soll den Mitgliedstaaten diese Gruppe von Produkten, die man sich angeschaut hat, mit denen man arbeiten will, vorgelegt werden. Am Mittwoch soll es dann eine Abstimmung der Mitgliedstaaten geben. Und dann wäre die EU im Prinzip handlungsfähig, ausbaufähig für den Fall, dass dann wiederum vergolten wird. So lauten ja die Drohgebärden aus Washington. Wagt es nicht, sonst wird es noch schlimmer. Mhm. Leider Gottes sind wir auf diesem Weg im Moment.
Ich will aber nur, Klaus, weil du das gerade angesprochen hast, von wegen Geschlossenheit, also ich will nur noch mal an China erinnern, wo es ja auch eine deutsche Bundesregierung gab, die dagegen opponiert hat oder sich auch dagegen ausgesprochen hat, dass Strafzölle durch Brüssel verhängt werden. Und ich finde auch, wenn man hier sich jetzt im Berliner Regierungsviertel so ein bisschen umhört, die Verbände plädieren schon sehr stark dafür, lasst uns in jedem Fall versuchen zu verhandeln, nicht jetzt drohen, nicht überziehen, nicht gleich die eigenen Waffen zeigen. Also ich glaube, die Nervosität ist da schon enorm groß. Und wie gesagt, die USA sind mittlerweile der wichtigste Handelspartner für Deutschland. 10% der gesamten Exporte gehen dahin. Also ich glaube, das ist schon auch irgendwie so ein Spagat, den man da aufführt. Natürlich von der politischen Seite, Robert Habeck hat es gesagt, jetzt auch der Kanzler. Man muss jetzt schon robust auch auftreten. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist auch schon der Druck durch die Verbände ist enorm groß, dass man in jedem Fall den Handelskrieg, den wir vielleicht ja schon haben, siehe China, was sie heute gemacht haben, dass sie eben mit der gleichen hohen Zahl 34% Gegenzölle jetzt geantwortet haben. Aber diese Sorge ist doch riesig, zumal Deutschland ja nach wie vor weiter in der Rezession steckt.
Und ich bin gespannt, Jörg, ob das aufgeht. Also diese Doppelstrategie, wir haben sie beschrieben, ausgestreckte Hand für Verhandlungen, die Erwartung, die Hoffnung, dass es dafür ein offenes Ohr geben könnte. Und auf der anderen Seite die klare Ansage, wir werden uns jetzt nicht herumschubsen lassen. Wir werden schon klar machen, dass auch wir große Hebel in der Hand halten in der Europäischen Union. Ich bin wirklich gespannt, ob das aufgeht, weil, Klaus, du hast es angedeutet, wir schnell an einen Punkt ja kommen können, an dem diese Geschlossenheit plötzlich gar nicht mehr so selbstverständlich und garantiert ist, wenn es etwa darum geht, Maßnahmen dann auch durchzusetzen, Maßnahmen einzuleiten, die am Ende auch der europäischen Wirtschaft in irgendeiner Form schaden werden. Denn ich bin da kein Ökonom, aber mir scheint es ausgeschlossen, dass man jetzt in Handeln und Gegenhandeln gehen kann, ohne dass die Sanktionen oder die Gegenzölle so gezielt sind, dass sie dann tatsächlich ausschließlich Schäden in den Vereinigten Staaten anrichten und nicht auch in der europäischen Wirtschaft. Das scheint ein kritischer Punkt zu sein.
Ja, ihr malt jetzt irgendwie beide Seiten. Und ich höre hier, dass man gelernt hat, dass Trump einfach ein Politiker ist, der klar einzuordnen ist, nämlich als jemand, der eine Politik der Stärke versteht und sonst nichts. Und dass deswegen auch über das, was Bazooka genannt wird, nachgedacht wird, ein relativ neues Instrument in der EU-Handelspolitik, zugegebenermaßen eine fast nukleare Option, Anti-Zwangsinstrument, Anti-Coercion Instrument, auf Englisch alles etwas ungelenk, aber es würde der EU Möglichkeiten eröffnen, die Amerikaner, insbesondere die digitalen Riesen in den USA, zu treffen. Da ist man sich in Brüssel ziemlich sicher, dass wenn man das tut, dann ist man in wirklich völligem Neuland und weiß nicht, wie sich die Dinge entwickeln. Also bis es soweit ist, wird es noch etwas dauern.
Und Klaus, stimmt das auch, die Beobachtung von hier, dass eine der größten Hebel auch noch in der Schublade liegt und viele rufen jetzt schon danach, dass man nämlich auch auf die großen Digitalkonzerne Druck ausüben könnte und dass das fast noch wichtiger wäre, noch einen größeren Effekt haben könnte, als es sozusagen anhand der langen Listen von Produkten, die in den Vereinigten Staaten besonders lieb und teuer sind, Harley-Davidson, Whisky, wir haben das alles schon ja mal erlebt, dass das gar nicht so viel bringt, dass das vor allem symbolischer Natur ist, aber dass, wenn man an die Digitalkonzerne rangeht und da Geld abschöpft, weiß nicht, Sandra, ist der Hebel größer?
Der Hebel ist enorm. Der Klaus hat es ja auch gerade schon angedeutet. Wenn es da eine Digitalsteuer gäbe, wäre der Hebel enorm. Ich glaube, der Trade-off, aber das weiß Klaus wahrscheinlich mehr, wären möglicherweise dann auch Zugeständnisse bei der Regulierung der Tech-Konzerne. Auch deswegen haben die sich ja extrem an Trump rangewanzt, weil ihnen das ein Dorn im Auge ist, dass die EU sie reguliert. Die wollen von Trump, dass er diese Regulierung fallen lässt. Und man sieht es übrigens auch bei Großbritannien. Das ist das Erste, was die erwähnen. Die haben diese Digitalsteuer schon. Und das Erste, was die preisgeben würden, wenn man sie mit der Pistole auf der Brust zwingt, ist die Digitalsteuer. Damit hast du ein Instrument, um ihn zu befriedigen. Ja, oder? Wie siehst du es, Klaus?
Ja, die Briten sind ja relativ gut weggekommen, ne? 10%. Ja, also genau. Die können sich eigentlich nicht beklagen im Gesamtkonzert.
Die haben
einen
König.
Insofern würde ich mal sagen, erzählt man sich in London vorerst nochmal alles richtig gemacht. Absolut. Mal gucken, ob wir so durchkommen. Aber die Digitalsteuer, du hast völlig recht. Also das ist dieser Bereich der Dienstleistungen, den ich angesprochen habe. Wenn der mit auf den Tisch kommt, dann fühlt sich Brüssel in einer Position der Stärke. Die Digitalsteuer hätte den Nebeneffekt, dass es zu zusätzlichen Eigenmitteln in der Europäischen Union führen würde. Also die Versuchung, in der Hinsicht aktiv zu werden, ist groß. Ich glaube, es war, wenn ich das richtig sehe, Annalena Baerbock, die mal kurz so als Schlagwort 10 Cent pro jedes Software-Update reingeworfen hat. Das zeigt schon so ein bisschen in die Richtung, die es geht. Das sind Möglichkeiten. Aber das ist natürlich der Bereich. Wir wissen, mit wem sich Trump umgibt, der politisch extrem toxisch ist und der schnell zu einem echten Schlagabtausch schon zu Feindseligkeit führen kann, die weit stärker ist als die, die wir im Moment wahrnehmen. Aber wo ich den Namen Baerbock gesagt habe, Jörg, du hast am Anfang gesagt, das Ganze reicht sogar rein bis in die Koalitionsverhandlungen. Heißt das, und ich habe das nicht verfolgt, dass man in Berlin wirklich überraschter war als in Brüssel, dass man nicht damit gerechnet hat, dass man jetzt diesen Faktor auch noch mitverhandeln muss?
Also ich glaube, so auf dem Zettel hatte das natürlich jetzt niemand stehen, aber man muss einfach sehen, also diese Koalitionsverhandlungen sind im Augenblick so ein bisschen Blackbox, wenig dringt nach außen. Es heißt ja jetzt, dass man vielleicht nächste Woche dann endgültig auf die Zielgeraden einmünden will. Aber ein großer Komplex sozusagen, ein strittiger Komplex, ist ja der ganze Bereich Finanzen, Steuern. Es gibt ja auch Vorhaben wie Mütterrente oder Ausweitung Pendlerpauschale, die kosten viel Geld. Da muss man irgendwo gegen sparen sozusagen. Und da ist eben auch schon die Frage, da haben wir wenig bislang von gehört, wo denn überhaupt Union und SPD bereit sind, den Rotstift anzusetzen, um ihre ganzen schönen Vorhaben auch zu finanzieren. Naja, und jetzt kommt das dann quasi alles on top. Und was man schon auch hört, hier von den, gerade aus Seiten der Union, wo ja auch dieses ganze Aufweichen der Schuldenbremse hoch umstritten ist, dass jetzt schon die Frage ist, eigentlich müssen wir jetzt noch sozusagen eine Schippe drauflegen, was die Wettbewerbsfähigkeit dieses Standorts angeht, dann ist man eben auch ganz schnell wieder beim Thema Steuern. Also insofern erhöht das, würde ich schon sagen, den Druck auch auf die Koalitionäre, noch mehr zu liefern. Und die Frage ist ja, kann sie überhaupt sowieso so viel liefern? Wie im Augenblick wissen wir nicht so genau, wo die stehen, aber eben die großen Komplexe, eben Steuern, Finanzen, über Migration haben wir noch gar nicht gesprochen, aber gehört auch jetzt nicht hier so hin. Aber das sind ja alles sehr schwierige Themen. Also das, würde ich sagen, erschwert sicherlich diese Verhandlungen, wobei die SPD so ein bisschen versucht, das ein bisschen da den Ball flach zu halten und sagen, wir lassen uns jetzt davon nicht auch noch beeindrucken. Aber ich glaube, gerade auf Seiten der Union, CDU, CSU, hat das den Druck jetzt noch mal ein Stück weit erhöht bestimmt.
Und Jörg, hat sich das auch gewundert, dass es beispielsweise gestern Stellungnahmen vom scheidenden Bundeskanzler gegeben hat, von der scheidenden Außenministerin, vom scheidenden Wirtschaftsminister mit ihren Einordnungen? Ich hätte eigentlich gedacht oder hätte mir vorstellen können, dass auch jemand wie Friedrich Merz nicht stumm bleibt, sondern auch seine Einschätzung gibt. Ich stelle mir ja vor, dass es da schon Abstimmungen hinter den Kulissen gibt, dass es da einen Austausch gibt. Und gerade an so einem Tag hat mich das eher gewundert. Oder ich habe völlig was verpasst.
Also dem würde ich, also das finde ich jetzt tatsächlich eher sozusagen der Sachlage entsprechend. Wir haben eine geschäftsführende Regierung, die ist zwar nur geschäftsführend im Amt, aber sie ist eben im Amt. Und insofern vertritt sie erstmal den Staat nach außen. Also ich finde, das macht jetzt schon Sinn, dass erstmal die zuständigen Minister und auch der geschäftsführende Bundeskanzler sich da gestern qua Amtes, auch wenn es eben jetzt endlich ist, sich da erstmal geäußert haben. Aber ich stelle mir trotzdem nochmal die Frage, also das klang ja vorhin schon mal an, Bazooka, wenn man wirklich jetzt auf die Tech-Konzerne mit Gegenzöllen, Strafen, wie auch immer sozusagen belasten würde. Also ist die EU wirklich so mutig, sage ich jetzt mal, so einen Schritt zu gehen? Und ich frage mich auch rein von der Abstimmung her, muss das der Ministerrat dann nicht auch absegnen? Ist dann Einstimmigkeit, qualifizierte Mehrheit wäre dann notwendig? Das ist so ein bisschen technisch jetzt, aber das ist ja schon auch die Frage, wie geschlossen ist denn dann die EU und kann das auch durchsetzen mit einem Ungarn oder einer Slowakei?
Ja, das werden wir sehen. Nein, ich glaube, Einstimmigkeit ist da in der Hinsicht nicht notwendig. Das liegt im Bereich der Kompetenz der Kommission. Das kann sie machen in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten. Und da ist eine qualifizierte Mehrheit notwendig. Ob sie den Mut hat, ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, ob in den Hauptstädten eingesehen wird, dass man hier wirklich vor einer grundsätzlichen Weichenstellung steht, dass es hier nicht um einen normalen Handelskonflikt steht. Es werden andere Themen aufgerufen werden, die auf Chancen für die Europäer hindeuten. Haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber es war der erste Satz, den Ursula von der Leyen gestern Morgen um 5 aus Samarkand noch in der ersten Reaktion nannte. Sie hat den globalen Süden erwähnt und sie hat erwähnt, dass diese Isolierung, mehr ist es ja nicht, diese Isolierung der Amerikaner, dieser Protektionismus, der sich hier bahnbricht, den wir jahrzehntelang so in dem Ausmaß nicht gekannt haben, wenn es klug gemacht wird, Chancen für die Europäer bieten können, indem sie hier Bündnisse knüpfen, die vorher entweder politisch unmöglich waren oder auf andere Hemmnisse gestoßen sind. Die Freihandelsabkommen, die auch deshalb nicht geschlossen wurden, weil man in der EU ständig Differenzen hatte. Dass es immer ein Mitgliedsland, häufig Frankreich, gab, wenn es um Mercosur ging, die gesagt haben, das trifft auf zu viele Nachteile für uns, haben versucht, das zu behindern, wo immer es ging. Wenn diese Krise jetzt dazu führt, dass diese Hindernisse kleiner werden, dann kann das Ganze zu einem Vorteil werden. Aber darf ich eine Frage an Jasper stellen? Sandra hat, glaube ich, eben das Wort Hard Wall benutzt, diese Wand, gegen die das alles laufen kann. Und ich frage mich, mit Blick auf die Entwicklung an den Kapitalmärkten, wie lange kann ein Donald Trump gegen die Bewegung an den Kapitalmärkten reagieren? Da ist keine Diskussion gefragt, da hilft auch keine Rhetorik, da hilft keine markigen Worte, da regieren die Zahlen. Wann kriegen die Amerikaner Angst, dass sie ihren Ruhestand nicht in Florida verbringen können?
Also dass die Dramatik liegt, glaube ich, auf der Hand. Jede Zeitung macht heute in den USA damit auf, dass die Aktienkurse in den Keller gehen. Die Leute, und damit meine ich sozusagen die durchschnittlichen Amerikanerinnen und Amerikaner, können im Moment dabei zusehen, wie ihre Ersparnisse für die Rente an den Aktienmärkten weggeschmolzen werden. 1,3 Billionen Dollar an Werten sind allein in den letzten Tagen vernichtet worden. Das ist wirklich krass und beängstigend. Und wir haben immer alle gedacht, Donald Trump orientiert sich an einfachen Zahlen, zum Beispiel an den Aktienindizes, und das bemisst für ihn den Erfolg oder Misserfolg seiner Politik. Vielleicht ist eine kleine Korrektur angebracht, denn was Trump bisher gesagt hat, ich nehme mal als Beispiel die Autozölle, das liegt schon ein paar Tage zurück, auf die Frage, was er dazu sagt, dass ein Auto $2,000 bis $3,000 demnächst mehr kosten wird. Deswegen hat er gesagt, das interessiert mich nicht, die Bohne. Vielleicht müssen wir uns auch an den Gedanken gewöhnen, dass der Aktienkurs nicht die einzige Messlatte für Donald Trump ist. Vielleicht müssen wir überlegen, ob sozusagen die Zukunft seiner politischen Bewegung, die eigene Zukunft im Weißen Haus, die Aussicht auf die nächsten Zwischenwahlen, also ob er politisch das Risiko irgendwann nicht mehr tragen kann. Da gibt es ja schon die ersten Alarmzeichen. Für den Moment wäre meine Einschätzung die Idee, dass er, sobald die Börsen crashen, sich korrigiert, die sehen wir jedenfalls noch nicht. Und nach meinem Eindruck macht er den Eindruck, dass er noch eine Weile weiter durchhalten will und ja im Moment auch einen um den anderen Tag immer wieder sagt, Leute, es wird erst schlechter, bevor es besser werden kann. Wir müssen jetzt durch eine Phase der Schmerzen gehen, aber angesichts der riesengroßen Aussichten auf das goldene Zeitalter, ich zitiere Donald Trump, müssen wir durch dieses Tal gehen und dann wird Amerika unfassbar reich, kräftig und stark werden.
Ich habe das Gefühl auch tatsächlich, dass unter den Anlegern viele desillusioniert sind. Wir reden da seit Wochen darüber, was da alles antizipiert wird in den Kursen. Und viele haben gesagt, nee, er wird sich korrigieren, so wie Jasper das auch gerade gesagt hat, wie beim ersten Mal. Der hatte ja quasi den Börsenticker täglich vor seinem Gesicht und hat die ganze Zeit geguckt, wie reagiert die Börse auf jede seiner Aussagen. Diesmal habe ich das Gefühl, es ist ihm wurscht. Und die Amerikaner, Jasper, das ist eher dein Beritt, die Amerikaner folgen ihm. Also zumindest seine Anhänger glauben es ihm, dass sie erst durch das Tal der Tränen gehen. Ich meine jetzt mal ganz abseits davon, Börsianer sagen, wenn die Kurse jetzt mal 10-15% runtergehen oder 20%, das ist noch kein Erdbeben, das ist eine normale Krise. Die ganz große Krise haben wir noch nicht, auch wenn es jetzt runtergegangen ist. Also ich würde die Hoffnung, dass Trump von den Aktienmärkten diszipliniert wird wie beim ersten Mal, dass dieser Liz-Truss-Moment kommt. So hat es heute Morgen die Ulrike Mahl mit dir bei uns gesagt, die Wirtschaftsweise, die in den USA lebt, dass die Märkte sagen, stopp, Lady, so geht das nicht mehr weiter. Dass die sagen, stopp, Trump, das geht nicht mehr.
Wobei, es sind ja nicht nur die Börsenkurse. Ich meine, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber nur um das auch noch kurz anzureißen. Natürlich ist ja die Erwartung, dass durch diese Zollpolitik, wenn sie denn wirklich so brachial durchgesetzt werden sollte, auch in den USA zu massiven Preissteigerungen führt. Das heißt, dann spürt das eben auch Otto Normalverbraucher. Die Menschen spüren das ja am Geldbeutel. Und dann könnte auch die amerikanische Zentralbank gezwungen sein, die Fed auch nochmal ihre Zinspolitik wieder entsprechend anzupassen. Also es sind ja nicht nur die Börsenkurse. Das sind natürlich mittel- bis langfristige Folgen, aber auch das wird natürlich erheblichen Einfluss haben auf das öffentliche Meinungsbild in den USA. Ich würde, glaube ich, an der Stelle sobald mal einen Punkt setzen wollen, merke irgendwie aber auch, weil wir keiner weiß, wie Donald Trump sich in den nächsten Tagen, Wochen da aufstellen wird. Aber die Grundfrage vielleicht nochmal, oder ja, so eine zentrale Frage zum Abschluss vielleicht schon nochmal, kann man trotzdem sagen, mit diesem Mittwoch im Rosengarten des Weißen Hauses ist auch quasi das heutige globale Handelssystem begraben worden, faktisch. Also auch wenn wir nicht wissen, wie Trump sich in den nächsten Tagen, Wochen nochmal aufstellen wird, wie weit er sich da auf Deals einlassen wird, aber ist trotzdem nicht mit dieser Woche sozusagen das System, so wie wir es bislang gekannt haben, einfach tot?
Also mir geht das zu weit. Frag mich in 4 Wochen, Jörg, dann bin ich vielleicht bereit zu sagen, ja, das läuft irreversibel in die eine oder andere Richtung. Aber von begraben, dafür ist es mir im Moment noch zu früh.
Ich würde sagen, 34% Zölle von China, das könnte der Einstieg sein, wenn die anderen alle weitermachen. Ja, aber ich sehe eher ein anderes Handelssystem entstehen. Diese beiden großen Blöcke, China und USA, die werden jetzt... Die treten ein bisschen in den Hintergrund und wir haben jetzt so ganz viele kleine fragmentierte Geschichten. Die EU streckt die Arme aus, die Pazifikstaaten verbünden sich untereinander. Da ist so viel passiert in den vergangenen Wochen, auch Jahren schon, und das wird jetzt stärker werden. Ich glaube, dass wir so ein fragmentiertes System haben werden, was nichts mehr mit dem Alten zu tun hat, aber tot ist da noch lange nichts. Da gibt es einfach neue Allianzen.
Jasper?
Ja, ich tue mich schwer mit einer Einschätzung, weil ich kein Wirtschaftsjournalist bin und weil ich das klug finde, was Klaus und was Sandra dazu gesagt haben. Das Kiel-Institut für Weltwirtschaft hat gesagt, das ist sozusagen der, ich weiß gar nicht, wie es formuliert war, aber das ist das Ende des Freihandels. Ich werde auch noch vorsichtig, weil wir haben es ja auch hier besprochen, es gibt die Möglichkeit, neue Allianzen zu schmieden. Der amerikanische Außenminister, meine ich, hat selber gesagt, also das regelbasierte System, auch was den Handel angeht, das ist dysfunktional und wir wollen das überwinden, aber wird jetzt zu einem Feind werden sozusagen von uns. Und da könnte dann für alle anderen ringsum tatsächlich sowas wie eine Chance drin stehen. Ich kann das nicht wirklich gut einschätzen, aber ich fände es auch noch zu früh, da jetzt einen Strich drunter zu machen. Es wird entscheidend, glaube ich, darauf ankommen, ob zum Beispiel die Europäische Union als starker Faktor in diesem Ganzen geschlossen bleibt und auch alle Hebel in Bewegung setzt, um neue Allianzen zu schmieden und angemessen zu reagieren, möglichst wenig zum eigenen Schaden. Davon wird, glaube ich, viel abhängen.
Wie schätzt du es denn ein, Jörg? Du bist ja selber Wirtschaftsjournalist.
Ja, ich schließe mich letztlich euch an, weil ich auch glaube, es ist tatsächlich noch ein Stück weit zu früh. Also auch für ein Begräbnis sicherlich noch zu früh, aber ich denke mal so, der Schaden ist schon in jedem Fall angerichtet und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das schon jetzt merken wird, weil Investitionen haben ja auch viel mit Vertrauen auch zu tun. Das ist schon extrem gestört und wie gesagt, Deutschland, ich hatte vorhin das schon gesagt, ist ja eh gerade in einer sehr schwierigen Lage. Also ich kann mir gut vorstellen, dass allein jetzt diese Ereignisse in diesen Tagen schon dazu führen werden, dass natürlich erstmal das Wirtschaftswachstum schon ein bisschen abknickt. Wie gesagt, wie dramatisch das Ganze wird, das sehe ich auch so. Das werden wir dann wahrscheinlich erst in ein paar Wochen wissen. So, damit würde ich jetzt den Punkt setzen und auch wie immer sagen an dieser Stelle, Kritik, Fragen, Anregungen, wir freuen uns darüber. Das geht dann an politikpodcast@deutschlandradio.de oder per Signal oder WhatsApp an die 0160 9130 7007. Und an dieser Stelle auch schon mal der Hinweis, das ist noch ein bisschen hin, wir machen aber wieder einen Live-Podcast mit Publikum. Das wird am Dienstag, den 27. Mai sein, im Museum für Kommunikation in Berlin im Rahmen der Ausstellung Nachrichten News. Von den 400 Tickets ist zwar schon die Hälfte verkauft. Die Resttickets, wo ihr die bekommt, da schaut am besten nach in unseren Shownotes. So, danke in alle Richtungen.
Ich verabschiede mich auch. Sandra Pfister.
Jasper Barenberg, tschüss aus Köln.
Und Klaus Remme sagt tschüss, schönes Wochenende.
Ja, mein Name ist Jörg Münchenberg. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und jetzt haben wir zum Schluss noch einen Hinweis in eigener Sache.
Programmtipp.
Aktienkurse, Ölpreise und den Goldpreis und die Umlaufrendite. Das hört sich immer alles so staubig und trocken an.
Crashkurs.
Wir wollen Zusammenhänge herstellen.
Wirtschaft trifft Geschichte.
Wir wollen mit der Lichterkette deutlich machen, dass die Feuer in den Herzen der Menschen hier im Ruhrgebiet noch lange nicht ausgegangen sind.
Im Podcast Crashkurs gehen wir zurück in die Geschichte.
In den frühen 60er Jahren haben wir einen größeren Fachkräftemangel inmitten einer boomenden Wirtschaft, also eine Hochkonjunktur.
Deindustrialisierung, Fachkräftemangel, alles schon mal da gewesen. Und wie haben wir es gelöst?
Ein Podcast aus der Deutschlandfunk Wirtschaftsredaktion.
Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte.
Neue Folgen gibt's immer am letzten Freitag des Monats in der Deutschlandfunk-App und um 17:05 Uhr in Wirtschaft und Gesellschaft.